Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Wegebedarf-Podcast Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Ulrich hat bewiesen, dass es geht. Seinen Handel hat er trotz hartem Wettbewerb verdreifacht und gleichzeitig für sich die Eintagewoche eingeführt. Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist er Wegbegleiter für Unternehmermenschen wie dich, die auch ihre Lebensziele leichter, menschlicher und nachhaltiger erreichen wollen. 100% pragmatisch.
Gerne begleite ich auch dich auf deinem Weg. Deinem Weg in die Übernahme, deinem Weg in die Eintagewoche, deinem Weg zur Übergabe oder ganz einfach auf deinem Weg in dein nächstes Wunschlevel. Ich sag's mal so, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad. Fühl dich eingeladen.
Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Mein heutiger Interviewpartner ist Ulrich oder Uli Zimmermann. Und Uli kommt aus der Südpfalz, was ihn an sich schon sehr sympathisch macht. Wer mich kennt, weiß, dass ich ja dort auch aufgewachsen bin. Und ich bin auf Uli aufmerksam geworden, als mir mein Verlag, der Mentoren Media Verlag, ein Buch in die Hand gedrückt hat mit dem Titel Die Ein-Tage-Woche – Erfolgreiche Unternehmer haben Zeit. Das Buch habe ich, glaube ich, innerhalb von 4 Stunden durchgelesen und habe Uli angerufen und habe gesagt, Uli, ich möchte, dass du in meinem Podcast erzählst, wie man auf die Idee kommt, als Unternehmer die Ein-Tage-Woche einzuführen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Uli.
Ja, vielen Dank, Sven, für die Einladung. Eine sehr schöne Intro-Geschichte. Genau, vielen Dank. Schön, dass ich hier bin.
Genau. Für alle, die dich noch nicht kennen, erzähl mal bitte, wer du bist und wie du zu der Ein-Tage-Woche als Unternehmer gekommen bist.
Ja, mittlerweile bin ich ja eher so in dem Bereich der Silberlocken angekommen, also auch schon ein forcierteres Alterssemester. Und das ist ja schon relativ lange her. Mit 22 bin ich in den elterlichen Großhandel eingestiegen, nachdem ich da ja eigentlich schon 12 Jahre vorher gearbeitet habe. Ich war 10, als meine Eltern den Laden übernommen haben und seitdem habe ich da abends Kasse gemacht, habe irgendwie mit Mofa-Führerschein und vorher schon mit Fahrrad die ersten Stoßdämpfer und Bremsbeläge ausgeliefert, mit 17 die ersten illegalen Auslieferfahrten gemacht ohne Führerschein und dann meint man ja mit 22 wäre man irgendwie der Käse, man könnte übers Wasser gehen und fliegen und man traut sich so einen Laden mit 15 Mitarbeitern zu. Es lebe die Selbstüberschätzung, aber alles gut. Es lief auch gut. Mit 27 war ich dann Mr. Hamsterrad. Morgens um 6, 6:30, 7, 7, allerlängstens um 7:30 kommen, Türen aufschließen und abends so gegen Mitternacht gehen. Das ist für jemand, der vorher wie ich so weltweit mit dem Rucksack unterwegs war und Freiheit pur hatte. Seit meinem 15. Lebensjahr war ich, glaube ich, bis dahin schon in etwas über 50 Ländern mit dem Rucksack unterwegs gewesen, zu Fuß, mit dem Pferd, mit weiß ich nicht was. Und dann habe ich eine Nähe, also so werde ich aber hier nicht alt.
Zumindest wirst du so sehr schnell alt, deswegen muss man was machen.
Entweder bin ich mit 30 tot oder ich bin ganz schnell alt, aber das war reines Aufbäumen und sagen, nee, das hat doch mit unternehmerischer Freiheit nichts zu tun. Da ist Kühe und Fahrradfahren schon noch näher beieinander. Das muss sich ändern. Und vielleicht muss ich da eine nette Anekdote erzählen, die es erklärt. Und ich hatte einen älteren Coach, weil unter anderem ging es da auch um, mein Vater war ja noch im Unternehmen und das ist ja immer so Vater-Sohn, nicht immer so ganz einfach. Und dieser ältere Herr, ein Volkmar Freiherr von Richthofen, dem habe ich da mal leid geklagt, was das für ziemlicher Shit ist, wenn man so morgens als Erster kommt und so gegen Mitternacht dann geht. Und er meinte, sieh, ich erzähle Ihnen einfach mal die Geschichte vom Gutsverwalter meines Großonkels. Klammer auf, Klammer zu, historisch betrachtet, der Großonkel war jener Freiherr von Richthofen, dessen Sohn dieser rote Baron war. Und die hatten ja unendlich große Landgüter in Ostpreußen. Und so seine Rede war, der Herr Freiherr hat seinem Gutsverwalter, frisch eingestellt, einen VW Käfer aus der ersten Produktion als Firmenwagen zur Verfügung gestellt. Frau Baronin ist daraufhin ausgerastet und hat gesagt, nee, das kann doch gar nicht sein, dass der Typ, der schafft doch offensichtlich eh fast nichts, dass der auch noch ein Auto kriegt. Sie geht jetzt morgen früh mal auf den Acker und guckt, was der denn macht. Und dann stellen wir uns folgende Szene vor, Stoppelacker, irgendwie Sonnenaufgangs, Vogelgezwitscher, irgendwie so diffuses Licht, 30, 40 Mitarbeiter stehen da, Gutsverwalter verteilt die Arbeit, Frau Baronin nähert sich mit Schritten, stellt sich dazu, wartet, bis alle Arbeiten verteilt sind, die Mitarbeiter trollen sich und sie fragt ihn, so nach dem Motto, und was machen Sie heute den ganzen Tag? Und dann kam der Satz, der nicht nur mein Leben, sondern mittlerweile auch ganz viele andere Leben geprägt hat. Und dann muss der wohl mit aller Ruhe und völlig souverän gesagt haben, sehr geehrte Frau Baronin, ich verteile immer alle Aufgaben so, dass keine übrig bleibt. Ja, was ein geiler Satz. Das mache ich jetzt auch. Ich verteile jetzt alle Arbeiten so, dass keine übrig bleiben. Klammer auf, Klammer zu. Bilanz unterschreiben muss ich wohl noch selber, aber alles andere lässt sich delegieren. Genau, das war der Beginn meiner Ein-Tage-Woche, in Anführungszeichen, Karrieregeschichte. Und 5 Jahre später hatte ich nichts mehr zu tun, außer Bilanz unterschreiben. Alle paar Wochen mal hinfahren, Kaffee trinken, mit meinen Bereichsleitern reden und der Laden lief noch nie so gut.
Jetzt klingt das so ein bisschen so, naja, der ist als junger Mann, ist er um die Welt gereist und der hat nie gelernt, richtig zu arbeiten. Der will sich einfach nur vor der Arbeit drücken.
Das könnte sein.
Und wenn man sich so Unternehmer anguckt, dann ist das schon so, wenn man als Chef nicht ständig im Unternehmen sein muss, damit der Laden läuft, dann läuft der Laden ohne Chef nicht komplett gegen die Wand. Dann ist man der falsche Inhaber.
Ja, ein guter Glaubenssatz und eine tolle Frage. Vielen Dank. Das ist natürlich auch so in den meisten Köpfen. Weil, zwei Sachen an der Stelle. Das eine ist der Glaubenssatz, dass Leute alleine nicht ohne Chef arbeiten, weil man den permanent in den Allerwertesten treten muss, ist ja auch nur nichts anderes wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ich nenne das Zwergenzucht. Und genau so eine Zwergenzucht habe ich von meinem Vater übernommen. Alles muss über seinen Tisch laufen, ohne ihn läuft nichts. Wenn er nicht da ist, wenn die Katze nicht im Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Was ja auch so war. Fakt. Dass ich nie gelernt habe zu arbeiten, stimmt auch noch. Also das wäre jetzt nicht so. Ich arbeite gerne und viel und fast unmäßig viel, wenn ich Bock darauf habe und wenn das mich erfüllt. Was ich hasse, das war das Zweite, was ich sagen wollte, ist, ich habe so einen Gendefekt, der heißt Faulheit denkt scharf. Was ich hasse wie die Pest, ist unnötige Arbeiten. Also wenn mir jemand sagen würde, heb da einen Graben aus 100 Meter, ich würde in die Kneipe gehen, abends bedienen und von dem Geld den Baggerfahrer bezahlen. Ich würde aber keinesfalls, weil das nicht meine Stärke ist, einen Spaten kaufen und diesen Graben ausheben. Ich suche immer intelligentere Lösungen. Das kann man jetzt auch für Nichtarbeit halten, aber so habe ich meinen Laden geführt. Und deswegen kam ich auf die Idee, wenn ich als Unternehmer mir gönne, mir ein Unternehmen an den Hacken zu binden oder mir das zu ermöglichen, dann ist das ja so ein Stück weit wie ein Abenteuerspielplatz für Erwachsene. Weil ich da gerne hingehe, weil ich das ein cooles Geschäft finde, weil das Konzept mich antönt, weil es einfach cool ist. Und wenn man dann überlegt, zum Thema Mitarbeiter und Mäuse und auf dem Tisch tanzen, wieso glauben wir, dass Mitarbeiter, also andere Menschen, das nicht wollten? Die wollen auch einen Abenteuerspielplatz. Die wollen auch Selbstverwirklichung. Also habe ich eines der Dinge, die ich tatsächlich intuitiv, ich habe da nirgendwo gelesen, intuitiv richtig gemacht habe, war, ich mache jetzt auch die Lebensziele meiner Mitarbeiter zu Firmenzielen. Die arbeiten dann für sich bei mir, aber dafür müssen die nicht Unternehmer sein. Und dann passe ich den Laden auf deren Stärken an, so wie man das als Unternehmer ja auch macht. Weil die Idee mit dem Faulheit-Denkschaf wäre doch, wenn jeder seine Stärken vergoldet, kann auch jeder die Hand aufhalten und zwar heftig. Und das hat gut funktioniert. Und dann haben wir in wenigen Jahren mit denselben Leuten, mit denselben Produkten, mit denselben Kunden verdreifacht. Und da kann man aber nicht erzählen, dass das Zufall wäre. Wenn in einem völlig margenschwachen Markt alle irgendwie kämpfen um Leute, um Kunden und wie auch immer und uns drücken sie plötzlich die Theke um, das kann doch nicht daran liegen, dass unsere Bremsbeläge mehr sexy sind als die vom Wettbewerber. Never ever. Aber der Laden, der schwirrt anders. Die Leute ticken anders. Die suchen nach Lösungen. Die suchen nach, und da bin ich wieder bei Lebenszielen, die suchen nach ihrem Vorteil in unserem Geschäft. Und ich glaube, da muss ich ein, zwei Beispiele erzählen, damit es klarer wird.
Ja, gerne.
Ich nehme mal
eine ganz kurze Zwischenfrage vorab. Mhm. Also, denn jetzt gibt es ja verschiedene Motivationen, warum man als Unternehmer oder warum man überhaupt selbstständig wird. Wir beide kennen Thomas Göller, der immer sagt, bei seiner Unternehmerakademie, wir brauchen mehr Unternehmer in Deutschland.
Absolut.
Und mehr Unternehmer bedeutet mehr Arbeitsplätze. Mehr Arbeitsplätze bedeutet mehr Steuern für den deutschen Staat. Das heißt, theoretisch hat jeder was davon. Und ich habe gestern ein Podcast-Interview gehört mit Jennifer Treiber-Ruckenbrot. Sie ist CMO bei BMW. Und hat eben erzählt, wie sehr die Menschen sich mit Marken und mit Unternehmen identifizieren. Mhm. Und ich glaube, das, was du geschafft hast, ist neben einem hervorragenden Zeit- und Organisationsmanagement tatsächlich die massive Identifikation mit deinem Unternehmen für die Mitarbeiter zu kriegen, dass du, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dir auch nie Gedanken machen musstest, wo finde ich die nächsten Mitarbeiter, wenn ich expandiere.
Absolut.
Weil die Mitarbeiter selbst quasi in ihrem Umfeld davon geschwärmt haben, was sie für einen tollen Arbeitsplatz haben.
Ja, genau.
Und das hast du gemacht, indem du eben gesagt hast, Mitarbeiterziele werden Unternehmensziele. Das heißt aber jetzt nicht, dass du gesagt hast, der Karl-Heinz, der möchte gerne seinen Garten erneuern, deswegen nehmen wir noch Blumenerde mit ins Regal, sondern wie hast du das gemacht?
Sehr schönes Beispiel. Der Karl-Heinz möchte Blumenerde. Bei Karl ist ein gutes Stichwort. Karl Ludwig, vor allem nicht Karl-Heinz. Karl Ludwig ist eine sehr treue Seele. Ein sehr braver Mitarbeiter, damals bei uns im Außendienst. Karl Ludwig kam irgendwann mal um die Ecke gedrückt und sagt, ich würde mir ja schon gerne ein eigenes Haus kaufen. Ich kann mir das aber nicht leisten. Also die Rate schon, aber die Bank will Startkapital haben. Was sind 50, 80 irgendwas? Also ging. Ob ich ihm das leihen könnte. Ja, Hammer. Wenn ich den dauerhaft behalten will, kann der natürlich auch dauerhaft abbezahlen. Und dann haben wir dem das Startkapital geliehen, dass der bei der Bank, ich meine, es wären 50 gewesen, 50 große Scheine auf den Tisch blättern konnte und gesagt, ey Jungs, ich kann jetzt hier für 250.000, das war damals nicht so teuer, kann ich dieses Haus kaufen. Ich hätte, wenn ich damals nicht verkauft hätte, als nächstes ein Wohnmobil gekauft. Ich mag keine Wohnmobile, das ist nicht für mich. Aber wenn ich mit Mitarbeitern darüber gesprochen habe, ey, sag mal, was willst du im Leben eigentlich noch alles so erreichen? Was ist dir wichtig? Erzähl mal. Dann haben die mir alle erzählt, dass sie reisen wollen. Dass sie, Wohnmobil wäre schon cool. Sollen jetzt 20 Leute sich ein Wohnmobil kaufen? Das steht ja eh nur 50 Wochen rum. Also wenn ich ein Wohnmobil kaufe und Mitte 20 Mitarbeiter teilen sich 50 Wochen lang ein Wohnmobil, und? Kostet das jetzt wirklich echt Geld? Ich hätte da das Messemobil durch die Bücher laufen lassen. Und mein Lieblingsbeispiel ist mein Lagerleiter. Im Buch habe ich einen anderen Namen gegeben, aber es hört ja hier sonst keiner zu. Deswegen.
Wir sind ja unter uns.
Wir sind ja unter uns. So ein Podcast wird ja nie gehört.
Den hört nur meine Mutter.
Genau, ich nenne ihn mal liebevoll Reinhold. Auch ein braver Kerl. Der hat sich um die beiden Lager gekümmert. PKW, LKW, Einkauf, Sortieren, Kommissionieren, also das ganze Zeug. Also jetzt auch nicht zur High-End-Tätigkeit, da musst du mit viel Fleiß und viel Arbeit musst du dran. Das ist so. Und wenn ich den gelegentlich getroffen habe, habe ich immer gefragt, und Reinhold, wie geht es denn so? Und dann hat der immer die gleiche Story, ich sage es jetzt mal, gejammert. Das Leben ist ungerecht. Samstag, Sonntag, wenn er frei hätte, da regnet es grundsätzlich immer. Und unter der Woche, Montag bis Freitag, da scheint grundsätzlich immer die Sonne. Und da er einen Hund hat und seine Frau liebt und am liebsten Händchen halten mit Hund am Rhein spazieren gehen würde, ist es gemein, also dass es immer dann regnet,
wenn er Händchen halten mit der Frau.
Genau, oder? Nicht mit dem Hund. Aber der Hund ist eigentlich wichtig, aber egal, nee, Quatsch. Okay. Und nachdem ich die Story 5-mal hintereinander gehört habe, habe ich überlegt, was soll man diese Werbebotschaft sagen? Und der hat mich eigentlich erst auf die Idee gebracht. Ich sage, was hindert mich denn daran, dem zu sagen, du Reinhold, geh spazieren, wenn die Sonne scheint? Nix. Wieso muss der jetzt von Montags bis Freitags arbeiten? Mich interessieren doch völlig andere Sachen. Mir ist doch völlig egal, wie lange der wo arbeitet. Ich hätte gerne eine Lagerzahl von 7, also über 7,5 Millionen, irgendwie ein bisschen über 1 Million Lager. Ich hätte gerne Erfüllungsquote von 95%, die wir ab Lager leisten können und nicht riesenstressig immer Streckengeschäfte irgendwie eintüten, da besorgen, da hinterherlaufen. Und außerdem hätte ich gerne, und das waren tatsächlich die 3 Kennzahlen, hätte ich gerne, dass jede LKW- oder Treckerkupplung, die einmal im Jahr angefragt wird, bei uns auf Lager liegt. Und dann habe ich ihm das so mitgeteilt. Und sagte, du denk mal drüber nach. Am nächsten Tag stand er wieder auf der Matte und sagt, machen wir. Kannst du dir vorstellen, dass ich einen mega fleißigen Mitarbeiter hatte? Der hat mich verraten gequält, in Anführungszeichen, Lager bereinigt und. Und ich weiß nicht, wie viel der gearbeitet hat. Und es ist mir auch egal, ob der 70 Stunden die Woche da war oder wahrscheinlich war der eher nur 30 Stunden da. Es ist mir auch wurscht, weil ich will dir da nicht für Anwesenheit, sondern für Ergebnis bezahlen. Und so ist mal 23 mit jedem ein individuelles Ziel. Wunschgehälter, Wunschautos, Wunscharbeitszeiten, bezahlte Kindergartenplätze. Ich weiß nicht, was die Alpha-Pakete hatten. Und es ging immer darum, lass uns einen Win-Win produzieren, wo ich mal Ruhe und die ihren Spaß haben und gemeinsam halten wir die Hände auf und dann haben wir unsere Lebensziele alle besser erreicht. Und obwohl wir verdreifacht haben, ich würde sagen, der Stress hat sich auf ein Zehntel runtergefahren. Also ich beschreibe es mal andersrum. Als ich ihn übernommen habe, hatten wir ein für alle ein Hamsterrad, Vollgasfahren mit angezogener Handbremse. Die waren alle abends fix und fertig, aber wenn du aufs Konto geguckt hast, denkst du, nee, doch nicht dafür. Seid ihr alle irre? Und interessanterweise, das hat sich völlig gedreht, weil jetzt dieser Interessenskonflikt zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer weg war. Und genau so war es, wenn die gesagt haben, wir bräuchten noch einen, weil wir zu viel Betrieb an der Theke haben. Und habe ich gesagt, wen kennst du denn? Bring den mit. Ja, kriegt der auch ein Auto? Sag ich, ja, krieg ich auch ein Auto. Kann der auch Wunschurlaub? Sag ich, du, mir ist das völlig wurscht. Das ist unser System, bring mit. Und deswegen hatten wir nie einen Mangel an guten Leuten. Und wenn ich jetzt wieder überlege, dieser Reinhold, wenn der bei einem Wettbewerber von mir angefragt hätte, du, ich war Lagerleiter beim Uli, kann ich auch mit was mit dem Hund spazieren gehen? Kann das sein, dass der Personaler gerade rückwärts vom Stuhl fällt? Interessante Welt. Aber da spricht doch nichts dagegen, oder? Heute heißt es dann New Work.
Ja, wir nehmen ja diese Podcast-Folge im Juli auf, während wir hier gerade 30 Grad draußen haben. Und ich meine, wir kriegen es ja auch mit. Man ist einfach bei dieser Hitze auch nicht unbedingt so produktiv. Wenn jetzt, ja, sitzt in der Klima, im klimatisierten Raum, holst dir vielleicht eine Erkältung oder im nicht klimatisierten Raum und überlegst dir, wie du dein Gehirn kühlen kannst. Von daher finde ich diesen Ansatz wirklich sehr charmant. Es wird jetzt Zuhörer geben, die sagen, ja, das funktioniert bei einer Unternehmensgröße von 30 Mitarbeitern. Ab 100 geht das nicht mehr. Was mich noch interessiert, du hast ja den Laden von deinem Vater übernommen. Jetzt kommt da so ein junger Wilder mit so einer abgefahrenen Idee, die in keinem Lehrbuch steht, die man in keiner Ausbildung, in keiner Meisterschule lernt. Und bei der man als Angestellter möglicherweise den Eindruck haben könnte, also das kann nicht funktionieren. Und wie hast du das erlebt? Haben dich die Mitarbeiter trotzdem als Chef von Anfang an ernst genommen, auch wenn das eigentlich zu schön, um wahr zu sein war? War es ein Entwicklungsprozess über 5 Jahre, in den jeder reingewachsen ist, weil erstmal 1, 2 Mitarbeiter quasi den Vorreiter gemacht haben, du es getestet hast, ob es funktioniert, um es dann auszuweiten? Und gab es auch Leute, die das ausgenutzt haben, die einfach gesagt haben, gut, dann bleibe ich jetzt einfach zu Hause, erledige aber meine Arbeit trotzdem nicht oder bediene mich vielleicht auch aus irgendwelchen Töpfen, bei denen ich mich nicht bedienen sollte.
Wegebedarf.
Das ist eine sehr komplexe Frage. Also, ja, es war schwierig, Blut, Schweiß und Tränen und es war definitiv nicht leicht, weil, wie du es schön sagst, ich hatte ja keinen Blueprint, den ich einfach hätte abschreiben können. Also ich habe zumindest keinen gefunden oder wie auch immer. An manchen Stellen fragt man sich ja, wie man so Entwicklungen überhaupt überlebt. Und das härteste Jahr war, dass von 15 Leuten 12 gegangen sind oder von mir gekündigt wurden. Und ich weiß noch, es wäre der 1. Juli gewesen, wo ich dann zwischen 6 Amtsleitungen über 450 Meter Entfernung in zwei Bedienstellen, PKW und LKW, hätte hin und her laufen müssen, hatte aber Glück. Und ein Wettbewerber hatte Konkurs angemeldet und ich habe ein paar gute Leute übernehmen können. Das Spiel hat sich da geändert, insofern war es Glück, weil die bisherigen Mitarbeiter, das hast du schön gesagt, hatten ja bei meinem Vater angeheuert. Da war die Kultur, Herr Zimmermann, wie mache ich das? Ja, das machen Sie so. Herr Zimmermann, wie geht jedes? Das machen Sie so. Wie mache ich das denn? Ja, Kunde hat ein Problem, löse ich. Und diese Auskunftei hatte bei mir ein Ende. Da habe ich gesagt, nee, wie würdest du das lösen? Ruf du den Kunden an? Ja, wieso ich ja? Weil du Außendienstler bist, weil es dein Kunde ist. Das war für Mitarbeiter, also ganz dezent ausgedrückt, ein hammerharter Kulturschock. Der sogenannte Junior, ich hasse ja das Wort, der Junior, der hat sie nicht mehr alle, der spinnt ja völlig. Wenn der den Laden übernimmt, sind wir ja spätestens einen halben Jahr pleite. Ja, klar. Die andere Alternative wäre, ich mache so weiter wie mein Vater und mit 30 den ersten Herzinfarkt. Das war Überlebenskampf im härtesten Sinne. Das hatte jetzt auch mit anthroposophischem Weltbild relativ wenig zu tun. Das war einfach nur eine praktische Überlegung. Wenn ich so einen Laden dauerhaft führen will, dann muss der mir Spaß machen. Und dann brauche ich eine Unternehmenskultur, die mir entspricht. Und die, die an mich glauben, können gerne bleiben und das nutzen. Und die, die an meinen Vater glauben, die können gerne mit dem irgendwann mal in Rente gehen. Das ist eine harte Entscheidung und die meine ich nicht persönlich. Es gibt so viele Läden, wo du eine autokratische Führung erleben darfst. Da kann man einfach hinwechseln. Die freuen sich über gute Leute und ich bin da keinem böse. Das andere, was du eben sagtest, die Kultur bei mir, die funktionierte ja über extremen Vertrauensvorschuss. Wenn der, nenne ich doch mal, der Junior fast nie da ist, dann lädt es ja manchmal ein, auch durchaus mein und dein zu verwechseln. Das hatten wir natürlich auch. In den 18 Jahren, wo ich den Laden hatte, 3-mal, wo Leute mein und dein verwechselt haben. Und da war relativ klar, das kann man einmal machen. Nämlich das erste, einzige und letzte Mal. Wenn ich es mitkriege, ist die Show vorbei. Ich habe niemand angezeigt, die haben Schreibtisch leer gemacht, wie im amerikanischen Film. Sag ich, du, mach Schreibtisch leer, gib Schlüssel ab, was auch immer die hatten. Und dann ziehst du einfach deiner Wege. Ich habe sie sogar ihr Zeugnis selber schreiben lassen, weil ich auch keinen Bock hatte, vor Arbeitsgerichte mit mehr meine Zeit zu verschwenden. Sag, schreib rein, was du willst, unterschreib dir das und dann ist gut. Wenn jemand angerufen hätte, der hat bei dir gearbeitet, was war denn der? Der hätte ich schon vor dem gewarnt, aber du, ist nicht mein Job. Also das müssen die wissen. Ja. Und wenn ich so sehr in Vertrauensvorschuss gehe, dass die auch mit Stolz gearbeitet haben, zu sagen, ey, wir kriegen das hin, obwohl der Uli gar nie da ist. Wir wachsen wie Schaum, wir haben jetzt verdreifacht, das läuft ohne Ende. Wir haben jede Narrenfreiheit dieser Welt. Wie gesagt, Wunschautos, Wunschgehälter, Wunscharbeitszeiten. Wir können jeden Schwachsinn dieser Welt machen. Wir haben Grillfeste, wir haben bezahlte Kindergartenplätze. Der guckt auch nie auf einen Euro. Das ist völlig wurscht. Solange wir Geld verdienen, sind wir immer im Strom. Der ist auch nie geizig. Der fährt auch keine zu fetten Autos und der spinnt auch nicht rum. Wir haben hier Narrenfreiheit. Die meisten wussten das zu schätzen. Die anderen eben nicht. Es war schade drum, weil eigentlich hätte ich es niemand zugetraut. Deswegen der finanzielle Schaden war kleiner als die persönliche Enttäuschung. Aber oh Gott, es kommt vor, es sind Menschen, es ist auch völlig in Ordnung. Vielleicht haben sie was daraus gelernt. Ich werde aber wegen dieser drei Fälle nicht wieder hammerhartes Controlling und Kontrollen einführen. Und ich drehe es mal rum. Ich habe ja an zwei Leute später verkauft. Der den Handel gekauft hat, der hat die Leute morgens um 7:30 antreten lassen. Der hat die Autos abgeschafft, der hat die Altersvorsorge abgeschafft, der hat die freien Arbeitszeiten abgeschafft, der hat alles abgeschafft, was ich eingeführt hatte. Rat mal, wie schnell die guten Leute weg waren.
Klar.
Und rat mal, wie sie die Zahlen entwickelt haben. Rasant, nur in die falsche Richtung. Und wenn die Leute eine gute Ertragslage kaufen, aber sich drum kehren, wo die Zahlen herkommen, ja, dann tut es mir leid. Und bei dem, der die Produktion für LKW-Wellen gekauft hat, da war es noch schlimmer. Der hat überhaupt gar nichts gecheckt. Natürlich verdient man LKW-Gelenkwellen Geld. Aber auch nur dann, wenn du Top-Leute hast. Und wenn das Erste, was der macht, Top-Leute nach Hause schicken, ja, scusi. Also,
Da hast wenig Mitleid. Hast du eine schöne Geschichte in deinem Buch, wie er sich verhalten hat, werden wir hier nicht erzählen. Wer sie wissen möchte, soll sich das Buch holen. Ja, es endete aber auf jeden Fall damit, dass der Anzugträger, der quasi neu in die Produktion reingekommen ist, hinterher ziemlich blass aussah.
Genau, das Kapitel heißt, wie du 1,7 Millionen in 10 Sekunden vernichtest.
Ja, genau. Wenn ich dich so die Geschichte erzählen höre, habe ich den Eindruck, sowohl bei dem Umgang mit diesen drei außergewöhnlich kreativen Mitarbeitern, die du dann ihrer Wege hast gehen lassen, als auch bei der Einführung dieses Konzeptes, Vertrauen ist sehr wichtig. Und Vertrauen bedeutet, du triffst deine Aussage und deine Mitarbeiter können sich 100% darauf verlassen, dass das so stimmt. Soll heißen, wenn du zu deinem Mitarbeiter sagst, geh mit deinem Hund spazieren und mit deiner Frau Händchen halten durch den Wald, wann immer die Sonne scheint, Hauptsache folgende Sachen werden erfüllt, dann musste er sich keine Gedanken machen, dass du nach 4 Wochen deine Meinung änderst und sagst, also pass auf, so habe ich das eigentlich nicht gemeint, vielleicht könntest du mit dem Hund ein bisschen weniger Gassi gehen. Und umgekehrt wusste derjenige, der sich, ja, in der Kasse vergreift, sage ich mal, auch, dass wenn das rauskommt, dass er sofort seinen Schreibtisch räumen kann.
Absolut.
Also diese Konsequenz deiner Aussagen und hundertprozentiges Vertrauen dahin, dass das, was du sagst, Gesetz ist, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, gibt ja im Grunde Sicherheit für die Mitarbeiter.
Ja, walk your talk und das gibt Sicherheit. Mhm. Und das war das, was auch 5 Jahre gedauert hat. Ich ergänze das mal. Wenn in den meisten Unternehmen es so ist, und ich nenne sie nochmal nicht böswillig, aber ernsthaft Zwergenzucht. Da ruft ein Kunde an und sagt, Sie, Herr Frank, hätte ich gern folgenden Rabatt. Und der Herr Frank sagt, nee, Zimmermann gibt es nicht. Und dann sagt er, dann rufe ich bei deinem Chef an. Und dann kriegt er den Rabatt. Warum soll sich dieser Mitarbeiter noch jemals irgendwie engagieren? Der sieht ja jetzt aus wie der Depp. Und was das, fand ich, Wichtigste war, es wird sich niemals irgendeiner rechtfertigen müssen für eine Entscheidung, die er nach draußen getroffen hat. Egal wie teuer die war. Es gibt 150% Rückendeckung. Wenn du es verkackt hast, hast du es verkackt. Haken. Die Frage ist, was wir gelernt haben. Aber dass ich overrule, dass ich jetzt den Kunden anrufe, dass ich eine Garantie durchwinke, die gerade abgelehnt worden ist, dass ich einen höheren Rabatt und einen anderen Preis mache, dass der mit mir nachverhandeln kann und mit meinen Leuten nicht, dann kann ich alle nach Hause schicken. Das darf niemals vorkommen. Wenn ein Bereichsleiter oder ein Verkäufer sagt ja, dann ist es ja, und wenn er nein sagt, ist es nein, dann kann der mich 10-mal anrufen. Die erste Frage, die ich gestellt habe, was hat der Manni gesagt? Ja, nein. Das heißt, dann ist es nein. Ja, wie, aber du bist der Chef, sag ich, aber Manni ist Manni. Wenn Manni Nein sagt, ist es Nein. Ach so. Sag ich, bleib bei Manni. Der kann das entscheiden, der ist seit 10 Jahren bei mir und wenn der sagt, dass es geht, dann geht es und wenn es nicht geht, geht es nicht. Brauchst du mich nicht mehr anrufen. Und das mussten die erstmal erleben, weil überall anders, auch bei meinem Vater, ja, da müssen wir nochmal gucken. Und das meine ich mit Zwergenzucht. Ich brauche große Leute, die Entscheidungen treffen und die müssen wissen, es gibt 150% Rückendeckung. Keiner wird geschlachtet.
Jetzt hast du schon erzählt, du hast die Unternehmen verkauft, hast damit nichts mehr am Hut, hast die Geschichte dann quasi nochmal als Erfolgsgeschichte bestätigt bekommen, weil die Änderungen dazu geführt haben, dass der Erfolg nachgelassen hat. Und daraus ist dieses Buch entstanden, das wir auch in den Shownotes dann verlinken werden. Und jetzt bietest du aber auch Coachings an für Unternehmer und vor allem auch für Unternehmer, die sagen, ich möchte irgendwann mal verkaufen. Das funktioniert aber nur, wenn ich als Inhaber nicht gebraucht werde in diesem Unternehmen. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt, den du bei deinen Trainings immer sagst. Du kannst kein Unternehmen verkaufen, das von dir abhängig ist.
Absolut.
Wie sieht so ein Coaching aus? Was bietest du an, wenn jetzt von den Podcast-Hörern jemand sagt, das Thema interessiert mich, ich möchte das bei mir im Unternehmen einfach mal zumindest mal prüfen?
Eigentlich sind es drei Punkte. Nee, sagen wir 3+1 Punkte. Der eigentlich entscheidende Punkt ist, nennen wir mal, die Haltung oder die Klarheit. Was ist das, was ich als Unternehmer wirklich, wirklich will? Will ich ein Hamsterrad oder will ich Freiheit? Was ist die Kultur, die ich gerne hätte? Was würde ich denn außerhalb meines Unternehmens noch tun? Was treibt mich im Leben eigentlich wirklich an? Also einer meiner Kunden ist Steuerberater und hat da beim Coaching festgestellt, das, was ihn wirklich antreibt, ist Steuergerechtigkeit. Das ist ein anderes Geschäftsmodell. Der macht jetzt Steuercoachings, der arbeitet viel mehr wie früher, aber erfüllt. Vorher hat es ihn Energie geraubt und heute ist es ein Energiespender. Also das Erste, was ich mit denen mache, ist, wir sorgen für Klarheit. Das machen wir spannenderweise draußen. Wir gehen wandern in der Südpfalz oder im November gehen wir in die Wüste eine Woche, Sonnenaufgänge gucken, Sonnenuntergänge, abends mit am Pool hängen, übernachten in der Wüste, einfach mal in der Weite gucken und jede Zeit der Welt haben, sich zu überlegen, was mache ich mit meiner Zeit? Ich habe ja nur 30.000 Tage oder 400 Wochen. Wieder eine rum. Ist das erfüllend, einfach nur Türen auf und zu schließen und den ganzen Tag über ärgern? Also das Erste ist, was für Klarheit sorgen. Das Zweite ist, nächster Step, wir gucken, passt eigentlich die Strategie des Unternehmens, zu den Stärken des Mitarbeiters, zu Stärken des Chefs? Manchmal nicht. Da muss man, wie bei dem Fall, baut man sinnigerweise den Laden um auf die Stärken, die wir vergolden und lassen die Mitarbeiter ihre Stärken vergolden, dann haben wir beide den Win-Win und jeder muss weniger arbeiten, wir haben aber alle mehr in der Tasche. Schritt 3 ist die Führungskultur dafür, also die Lebensziele der Mitarbeiter zu Firmenzielen machen oder zumindest mal die Zwergenzucht aufheben und große Leute machen, das einzuführen. Das sind die drei wesentlichen Hebel. Dafür brauchen wir in der Regel ein Jahr, bis die so immer durchdacht und umgesetzt und begleitet haben. Und wir machen das immer, wandern 2-3 Tage hier, eine Woche da, an netten Locations. Es ist immer sehr schön und immer draußen. Und zwischendurch, meistens sind wir zu zweit, zwei Coaches, und zwischendurch immer wieder Umsetzungs-, Unterstützungscalls oder auch mal eine Fahrt vor Ort, alles kein Thema. Der vierte Step, der mag sich ein wenig skurril anhören, 3+1 ist, wir müssen auch die Leistungszwänge senken. Und ich mache das mal sehr bildhaft. Ein sehr unproduktiver Leistungszwang ist hohe Steuern. Und als Unternehmer in Deutschland kann man sich aussuchen, ob er 45, 30, 15 oder gar keine Steuern bezahlt. Null. Gibt es Rechtsformen, da geht es. Nicht für alles, aber für viel. Und warum das mit Zeit zusammenhängt, ist, wenn man bis Ende Juni nur für den Fiskus arbeitet, weil man seine Einkommensströme mit 45% versteuert, dann ist man ein halbes Jahr lang für andere Leute unterwegs. Und wenn man das so rumdreht und sagen, völlig legal, mit allen Rechtsformen, die wir in Deutschland haben, jenseits von GmbH und GmbH und Co. KG gibt es ja noch viele andere, die so zu gestalten, dass ich Ende Januar, spätestens Mitte Februar mit Steuerzahlen fertig bin, dann habe ich jedes Jahr 4 Monate mehr Zeit. Das gilt übrigens auch für Mitarbeiter. Und da fangen wir auch so Dinge an, wie wir machen Mitarbeitergenossenschaften, die nichts anderes zu tun haben, wie einen Teil des Gewinnes so zu verwenden, dass die Mitarbeiter damit ihre Lebensziele erreichen, zum Beispiel Immobilien für ihre Altersversorgung kaufen. Ohne dass da Tausende von Provisionen und weichen Kosten woanders hängen bleiben. Das sind, du hast geschmunzelt, das haben jetzt unsere Hörer nicht gesehen. Das sind sehr skurrile, für manche sehr unverständige Sachen, aber die Logik dahinter, die ist ja schlagend. Je weniger ich für andere Leute schaffen muss, habe ich entweder weniger Leistungszwang oder mehr in der Tasche oder beides. Und die Kombination dieser vier Dinge, Klarheit, Strategie, Mitarbeiter und dann nennen wir es mal Struktur, das ist ein, würde ich sagen, extrem unikates Programm und es findet auch nur zweimal im Jahr statt. Also mehr wie 20 Leute kriege ich da eh im Jahr gar nicht unter. Die haben allerdings dann elend viel Spaß. Also das ist so.
Ich finde, wir werden da auch deine Website entsprechend verlinken, wo man sich da gleich informieren kann. Abschließende Frage, wenn ich jetzt mir vorstelle, du gehst eine Woche mit den Leuten in die Wüste, ja, so ein klassischer Unternehmer, wie ich das so in meinem Netzwerk erlebe, der stirbt, wenn er kein WLAN hat. Ja. Also das ist so ein innerlicher Schmerz. Das ist ja dann schon mal quasi so eine Art Ein-Tage-Woche auf Probe, ja, wenn man mit dir unterwegs ist, oder?
Absolut, absolut. Und er wird sich wundern, dass der Laden trotzdem läuft. Und dieser Griff nach dem Handy, nach Zahlen gucken, nach WhatsApp gucken. Du hattest ja eben den Untertitel auch nett vorgelesen. Wirklich erfolgreiche Unternehmer haben Zeit. Und das ist ja eine vielleicht ein wenig dolchstoßartige Unterzeile. Wie? Ich habe doch Kohle. Ja, aber keine Zeit. Und wenn du keine Zeit hast, kannst du nicht erfolgreich sein. Weil der wichtigste, andersrum, die knappeste Ressource in unserem Leben ist Zeit. Geld kannst du Neues verdienen. Da kannst du neue Strategien machen. Selbst wenn du Geld verlierst, es kommt ja wieder. Du verhungerst aber nicht, verdurstest nicht, zumindest nicht bei uns in unseren Breiten. Also wenn du Geld verlierst oder gewinnst, es ist alles cool, es ist nett. Je mehr du hast, auch wirklich gegönnt. Aber die knappe Ressource, dass die Kinder keine Zeit haben, dass die keine Zeit für die Kinder haben, für die Frau haben, für die Freunde haben, für sich haben, für die Gesundheit haben. Was nützt das alles ohne Zeit? Und da darf ich einen meiner Lieblingskunden zitieren mit russischen Wurzeln, der mich irgendwann nach einem Vortrag begrüßte und sagt, du Uli, was mache ich mit ganzem Geld, wenn ich habe keine Zeit zum Ausgeben? Der hat mittlerweile ganz viel Zeit. Wir haben sogar eine Firma zusammen, weil er hatte ja Zeit für eine neue zu gründen. Das sind, ich finde mal einfach zum Nachdenken. Zeit ist tatsächlich das, am Ende werden wir, wenn es die letzten Glöckchen da geht, so Ding, 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 wenn wir da an diesem 2 Meter Tief-Ding stehen, es ist ziemlich unwichtig, ob die jetzt wissen, dass du 25.000 Überstunden hattest oder ein paar Euros oder mehr oder weniger auf dem Konto. Die werden wissen, irgendwie war es ja ein netter Kerl, aber der hat nie Zeit für uns gehabt. Schon scheiße.
Und deren Enkelkinder werden sich auch nicht mehr an den erinnern.
Nee. Und das ist deswegen, ja, das ist so, ich habe ja schon selber wieder Gänsehaut, wenn ich das so sage. Mein Enkel wird gerade groß und ich genieße die Zeit mit dem. Das ist bei meiner Tochter, ich weiß, die hat auch immer ihre Zeit eingeholt. Ich hatte ja ein zweites Hamsterrad als, sprengt jetzt hier die Sendung. Aber jetzt einmal die Woche 2-3 Stunden mit dem kleinen Bub verbringen oder demnächst eine Woche am Strand, habe ich extra ein Haus am Strand gemietet, zu sagen, so hier, Schwiegersohn, Tochter, Frau, Enkel, wir gehen jetzt eine Woche lang Sand in Förmchen füllen und Burgen bauen. das ist was, das bleibt. Oder wenn ich an die Touren denke, auch Wüste mit einer Frau eine Woche mit Pferden durch die Wüste reiten oder mit der Tochter war mal ganz viel, gemeinsames Hobby war immer Pferde, irgendwelche Wanderritte in Italien, da kommst du mittags in Olivenhain und da ist eine weißgedeckte Tafel und da stellst du die Pferde wohin, trinkst du ein Glas Rotwein, die haben lecker Essen auf dem Tisch und irgendwie ist es fast schon wie im Film. Und wenn du da keine Zeit für hast, was nützt die ganze Kohle? Und das finde ich, das sind doch die Momente, an die man sich hoffentlich dann später auch als Enkel, für den Opa bleiben wir bei dem Thema, dann erinnert. Und die wären schad, wenn die nur wegen Geld draufgingen. Und unseren Mitarbeitern gönnen wir das besser auch.
Was für ein schönes Schlusswort, Uli. Sag nochmal deine Website, wo findet man dich? Außer in der Südpfalz im Wald.
Ja, eigentlich ist es naheliegend. www.derwegzureintagewoche.info.
Ein Wort?
Und das Ein ist die Eins, die Zahl. Aber sonst ein Wort. Der Weg zur Eins-Tagewoche.info. Da kann man das Buch bestellen, da kann man sich auch den ein oder anderen zum Beispiel Klarheit in der Wüste finden oder andere Dinge angucken. Und die andere Webseite, die ist auch simpel, die heißt www.ulrichzimmermann.info, in einem Wort durchgeschrieben. Das verlinkt sich gegenseitig und ja, haben ein bisschen andere Schwerpunkte. Die ulrichzimmermann.info ist mehr meine Story und die der Weg zur Ein-Tage-Woche eher das, was an, was kann man denn von den Zimmermann alles außer Podcasts und Co., was kann man denn da alles kriegen?
Okay, eigenen Podcast hast du auch, verlinken wir auch in den Shownotes. Also
gerne.
Schreiben wir die Websites rein, den Link zu deinem Buch, den Link zu deinem Podcast. Dann bleibt mir nur noch, mich für dieses spannende Interview zu bedanken. Und als Interviewgast hast du das letzte Wort, Uli.
Lieben Dank, Sven. Und euch viel, wie sagen, Spaß, hätte ich fast gesagt. Viel Inspiration beim drüber nachdenken, was es denn außer Arbeit noch im Leben alles Spannendes gibt und wie man Arbeit erfüllender machen kann, dass man nicht einen Tag, nur einen Tag hin muss und die anderen 6 Tage hin will. Vielen Dank.
Du hast noch mehr Wegebedarf? Was brauchst du, um dein Unternehmersein leichter, menschlicher und nachhaltiger zu gestalten? Abonniere unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.
Denke bitte an eine ehrliche Bewertung der Folge und leite den Podcast gerne an andere Unternehmermenschen weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
Magst du mehr von Ulrich haben? Ihn live erleben? Melde dich gerne, wenn du Ulrich für dich als Coach oder Mentor gewinnen magst. Oder wenn du ihn als Speaker, Moderator oder Trainer zu deiner nächsten Veranstaltung einladen magst, um von seinen pragmatischen Out-of-the-Box-Impulsen zu profitieren.
Von Unternehmer zu Unternehmer, auf Augenhöhe. Nutze mich gerne für deinen individuellen Weg als Mentor und schließe dich gerne einer unserer Hike und Strike Jahresgruppen für Unternehmermenschen an. Du kennst ja mein Motto, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad.